Das Thema lautet: Wandle im Geist. Wandle im Geist. Ein Leiter eines Missionswerkes berichtete einmal Folgendes oder folgende Begebenheit. Ein afrikanischer Christ, der suchte einen Missionar auf, um ihn um Rat zu bitten. Und er machte sich Sorgen, weil in seinem Herzen ein geistlicher Kampf tobte. Er wollte eigentlich tun, was Gott von ihm verlangte, aber so oft gehorchte er dann doch nicht. Er meinte, er neige dazu, Böses zu tun, genauso wie früher, als er noch kein Christ gewesen war. Und der Mann beschrieb diesen inneren Konflikt, der in ihm tobte, als einen Hundekampf. Und er sagte zu dem Missionsleiter: Es ist, als ob in mir ein weißer und ein schwarzer Hund gegeneinander kämpfen würden. Der schwarze Hund, so meinte er, sei das Böse und der weiße Hund das Gute. Der Missionar fragte ihn: Und welcher Hund gewinnt den Kampf? Und nach kurzem Nachdenken antwortete der Schwarze, dieser Afrikaner: Ja, der Hund gewinnt, den ich füttere. Ja, prinzipiell scheint es sehr einfach zu sein und andererseits doch so schwer. Weiter heißt es in diesem Bericht: Der Mensch hat einen freien Willen. Deshalb kann er auch als geisterfüllter Christ entscheiden, ob er dem Verlangen des Fleisches oder der Führung des Heiligen Geistes gehorchen will. Ob er ein geisterfülltes Leben führt, hängt davon ab, wie oft er Ja sagt zur Führung des Heiligen Geistes und Nein zu den Versuchungen des Fleisches. So viel aus diesem Bericht. Und unser heutiges Thema lautet: Wandle im Geist. Und genauso ähnlich, wie wir uns es in der Predigt mit der dreifachen Forderung von letztem Sonntag angesehen haben, oder vorher nochmal die kurze Wiederholung in der Leitung hatten, so sehen wir, dass uns Gottes Wort in den verschiedensten Texten und Abschnitten Forderungen an uns stellt. Auch in diesem Text liegt eine Forderung bzw. eine Herausforderung für dich und für mich. Hast du sie schon erkannt? Wir brauchen nur in Vers 16 schauen. Paulus sagt hier: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Die Herausforderung heißt also an dieser Stelle: Wandel im Geist. Das ist eine Herausforderung, der wir jeden Tag nachkommen sollen. Und die Frage ist: Möchtest du dich dieser Herausforderung aus Gottes Wort stellen? Möchtest du dich heute dazu stellen? Möchtest du dich, ja, letztendlich dein ganzes Glaubensleben dazu stellen? So bist du natürlich herzlich willkommen und dazu eingeladen. Wie gut ist es doch, wenn wir Gottes Wort nicht nur hören, sondern wenn wir es jeden Tag versuchen umzusetzen. Und es gibt ja so vielerlei Aufforderungen, es gibt so vielerlei Facetten, die wir aus Gottes Wort letztendlich erfüllen sollen. Es wäre ganz schlimm, wenn wir sonntags oder auch sonst Gottes Wort hören würden und es nicht im Alltag umsetzen würden. Wenn wir nur Predigten hören oder womöglich im Gottesdienst schlafen, dann ist das zwar besser, als wenn wir nicht im Gottesdienst sind und in keiner Predigt gewesen wären. Aber letztendlich ist es auf Dauer nicht gut, wenn wir Predigten verschlafen oder sie nur hören. Denn wenn wir auf Dauer nur Hörer des Wortes bleiben und keine wahrhaftigen Täter werden, so betrügen wir uns selbst, sagt Jakobus, Kapitel 1, Vers 22. Und Jakobus sagt: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen würdet. Und liebe Freunde, Geschwister, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Es geht nicht nur darum, Gottes Wort zu hören. Es ist wichtig, Gottes Wort zu hören. Aber es muss uns immer ein Anliegen sein, das Wort Gottes auch zur Ausführung zu bringen. Und es scheint manchmal nicht ganz so leicht zu sein, als wenn es hinter der Kanzel gepredigt wird. Das ist mir auch bewusst. Und ich kann euch damit trösten, auch ich habe manchmal Not damit, Gottes Wort zur Ausführung zu bringen. Das ist für jeden von uns immer wieder eine Herausforderung. Nicht nur für Gemeindeglieder und Gäste, sondern auch für Pastoren. Wenn wir aber Gottes Wort zur Ausführung bringen wollen, dann spielt der Heilige Geist und der Wandel im Geist eine sehr entscheidende Rolle. Der Heilige Geist spielt auch eine entscheidende Rolle bei der persönlichen Heiligung und unserer Gemeinschaft mit Gott. Gottes Wort lehrt uns unter anderem sehr deutlich, dass die Freude am Herrn und auch die Freude an unserer Erlösung sehr stark vom Wandel im Geist abhängig ist. Als wir zum persönlichen Glauben an den Herrn Jesus gefunden haben und uns zu ihm bekehrt haben, da haben wir schon einen entscheidend wichtigen Schritt auf den Herrn zugetan, in die Gemeinschaft hinein mit ihm. Wir haben letztendlich ja den allerwichtigsten Schritt unseres Lebens getan. Wir sind in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gekommen. Doch damit ist noch nicht alles erfüllt. Das Heil ist da, ja. Aber jetzt möchte Gott auch beständige Gemeinschaft mit dir und mit mir. Also geht dieser erste Glaubensschritt weiter. Er muss eigentlich in ein kontinuierliches Wandeln mit Jesus im Heiligen Geist übergehen. Kontinuierliche Gemeinschaft möchte Gott mit dir und mit mir. Prinzipiell kann jedes Kind Gottes vom ersten Tag der Wiedergeburt in der Fülle des Heiligen Geistes leben und auch darin wandeln. Manchmal sind Neubekehrte viel erfüllter mit dem Geist als Leute, die schon jahrelang gläubig sind. Die haben etwas erkannt, dass hier etwas Neues ist in ihrem Leben und sie geben sich jetzt ganz bewusst dem Herrn Jesus hin. Sie haben die erste Liebe. Und wenn das so ein paar Jahre so geht und dann tröpfelt es so weiter oder flacht ab und dann, ja, kenne ich schon und das habe ich schon gehört und jenes und es fasst gar nicht mehr richtig Fuß. Im Herzen, man hört vielleicht gar nicht mehr richtig drauf und ja, man hat so einen Alltagstrott drin. Man hat die erste Liebe verlassen. Und ihr wisst ganz genau, was der Herr Jesus in der Offenbarung zu der Gemeinde in Ephesus sagt. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Das ist ein Problem, wenn das ist. Und da müssen wir uns immer wieder erkennen. Wo stehen wir vor dem Herrn? Natürlich ist nicht alles vom ersten Tag der Wiedergeburt an da. Man weiß noch gar nicht richtig, wie soll ich denn jetzt leben als Kind Gottes. Und es ist natürlich auch wachstumsbedingt, das ist klar. Auch ein kleines Kind, das geboren wird, ein Säugling, der kann noch nicht am nächsten Tag schon gehen und am dritten Tag Fahrrad fahren und dann in die Schule gehen. Das geht nicht. Das ist alles mit kontinuierlichem Wachstum verbunden. Und so ist es auch ähnlich im geistlichen Leben. Und vieles hat damit zu tun, ob wir Gottes Willen aus Gottes Wort mehr und mehr erkennen und diesen auch für uns annehmen. Es hat mit Erkenntnis zu tun, es hat mit Glauben zu tun und es hat natürlich auch mit Gehorsam und Heiligung zu tun. Und schließlich ist es auch so, dass man am Anfang seines Glaubenslebens noch gar nicht die Tiefe und die Feinmaschigkeit der Sünde erkannt hat. Wenn du schon mehrere Jahre im Glauben bist, dann kannst du sicherlich erkennen, ja, das hört ja gar nicht auf. Ich erkenne immer noch mehr die Tiefen, die Feinmaschigkeit der Sünde. Das habe ich vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren noch gar nicht so erkannt wie jetzt. Das erkennt man aber nur, wenn man sich dem Herrn auch entsprechend hingibt. Ja, und die Aufforderung steht hier aus Galater 5, Vers 16. Und das ist unser erster Punkt. Wandle im Geist. Wandle im Geist. Paulus sagt hier, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und Vers 17, denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also hier stellt Paulus direkt das Fleisch und das Geist und den Geist gegenüber. Der Wandel im Geist gegenüber den Lüsten des Fleisches. Was bedeutet eigentlich das Wort Wandel, was Paulus hier anspricht? Wandelt im Geist. Das kann man vielleicht auch auf verschiedene Weise übersetzen. Vom griechischen Grundtext her bezeichnet der Wandel eigentlich ein Umhergehen. Ein Umhergehen, ein Wandeln, ein Umherschreiten. Das geht eigentlich aus dem Grundtext hervor. Gemeint ist letztendlich die tägliche Lebensweise. So könnte man auch übersetzen, dein tägliches Umhergehen oder deine tägliche Lebensweise soll im Geist geschehen. Es ist ganz interessant, dass wir im ersten Buch Mose Kapitel 5 von einem Mann lesen, der so ganz mit Gott gewandelt ist. Vielleicht wisst ihr bereits, wen ich meine. Da wurde uns von Henoch berichtet. Henoch war der 7. nach Adam. Also es war noch so ganz am Anfang der Menschheit. Und was lesen wir von Henoch? 1. Mose 5, Vers 24, da heißt es, und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr. Das ist ganz interessant. Henoch wurde von Gott weggenommen, er wurde entrückt. Er ist ein Vorläufer der Gemeinde. Warum Gott den entrückt hat, das wissen wir nicht, aber er muss so eine gute und intensive Gemeinschaft mit Gott gehabt haben. Wir lesen nur in 1. Mose 5, Vers 24, und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Oh, wir werden Henoch im Himmel sehen. Aber was bedeutet das? Henoch wandelte mit Gott. Es bedeutet so viel, dass eben dieser Henoch mit Gott umherging. Es bedeutet, dass Henoch im Alltag mit Gott lebte und sich beständig auf Gott ausgerichtet hatte. Mehr oder weniger in ununterbrochener Gemeinschaft mit Gott. Und das ist hier in Galater 5, Vers 16 ganz ähnlich ausgedrückt. Wenn Paulus sagt, wandelt im Geist. Der Wandel im Geist meint also ein Umhergehen, ein Alltagsleben mit Gott, eine stetige Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater durch den Herrn Jesus. Ja, es sollte deinen und meinen Alltag bestimmen, einen Wandel mit Gott, einen Wandel im Geist. Dein Tun und Lassen im Alltag, sei es daheim, sei es in der Gesellschaft, sei es im Beruf oder in der Freizeit, einen Wandel mit Gott. Einen Wandel im Geist. Und dabei ist es sehr interessant zu wissen, dass das Wort Wandel auch eine gewisse Aktivität beinhaltet. Es beinhaltet ein gewisses Voranschreiten, vielleicht auch ein gewisser Fortschritt im Glaubensleben. Es hat also auch mit einer gewissen geistlichen Entwicklung zu tun. Und dazu kommt, dass wir uns in unserem täglichen Leben immer wieder neu der Gegenwart des Heiligen Geistes bewusst sein müssen. Bist du dir bewusst, dass der Heilige Geist in jeglicher Situation gegenwärtig ist, egal wo du dich aufhältst? Der Heilige Geist ist immer da, ob du es willst oder nicht. Durch den Heiligen Geist ist Gott immer in deiner Gegenwart. Mich hat es mal erstaunt, als zu mir jemand sagte, unter der Dusche, da kann man nicht am besten beten. Naja, also ich halte es nicht gerade für besonders biblisch, dass man unter der Dusche betet. Manche singen auch Lieder beim Baden und beim Duschen. Da kann man natürlich auch geistliche Lieder singen. Wahrscheinlich nicht der beste Anbetungsort. Aber man muss sich auch bewusst sein, auch beim Baden und Duschen ist Gott gegenwärtig. Er bleibt nicht aus dem Badezimmer draußen, sondern er ist da. Und er sieht auch, wie du dich betrachtest, wie du figurbetont vielleicht bist oder wie du besonders schön sein möchtest. Und wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir darin eine Verantwortung vor Gott haben, dass wir da nicht zu weit gehen in manchen Dingen. Der Heilige Geist ist immer da, ob du es willst oder nicht. Du kannst dich seiner Gegenwart nicht entziehen. Denn dieser Geist hat schließlich Wohnung in dir und in mir genommen, seitdem du dein Leben dem Herrn Jesus gegeben hast und ihn gebeten hast, dass er jetzt in dein Leben kommt. Und schließlich sagt Epheser 4, Vers 30, dass wir mit diesem Geist versiegelt sind, bis in Ewigkeit. Beziehungsweise Johannes 14, Vers 16 sagt, dass dieser Geist bei uns bleiben wird, bis in Ewigkeit. Was möchte uns nun Paulus sagen, wenn er uns dazu auffordert, im Geist zu wandeln? Er möchte dir und mir sagen, lebe jeden Tag ganz bewusst in der Gegenwart Gottes. Gewöhne deinen Lebensstil ausrichtend auf Gott. Gewöhne deinen Lebensstil unter die Leitung und Gegenwart des Heiligen Geistes. Das heißt auch Ausrichtung auf Gottes Wort und pflege eine tiefe Gemeinschaft mit deinem Herrn und Retter, mit Jesus. Und merken wir uns, wo eine tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus vorhanden ist und wo eine tiefe Gemeinschaft mit seinem Wort vorhanden ist, da ist der Heilige Geist am Werk. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Gottes Wort sagt uns nicht, wie mir neulich jemand sagt, ja, ich bete zum Heiligen Geist. Gottes Wort sagt uns nicht, dass wir zum Heiligen Geist beten sollen. Obwohl der Heilige Geist auch Gott ist. Wir sollen sehr, sehr hoch denken vom Heiligen Geist und sehr dankbar sein für seine Gegenwart. Wir können auch dem himmlischen Vater so dankbar sein, dass er uns seinen Geist gesendet hat. Aber der Heilige Geist möchte letztendlich nur eines. Er möchte uns in die Gemeinschaft mit Jesus bringen. Und er ist es auch, der uns den Herrn Jesus von Anfang an geoffenbart hat und uns zu ihm geführt hat. Und uns in tiefe Gemeinschaft mit uns bringt, wenn wir das nur wollen. Und natürlich auch durch Jesus mit dem himmlischen Vater. Vieles hat hier mit einer sehr vertrauten Beziehung zu tun. Es ist eine Beziehung, eine vertraute Beziehung wie unter Freunden. Das ist nicht so, dass du jetzt einhergehen musst und sagen, jetzt muss ich dem Heiligen Geist gehorchen, muss ich immer bücken. Es hat damit zu tun, in seiner Gegenwart zu wandeln, in seiner Freude zu wandeln, in seiner Liebe zu wandeln. Und das mit einer freiwilligen, bereitwilligen Unterordnung. Weil er der Herr ist und wir Gottes Kinder sind, beziehungsweise Knechte. Aber der Herr Jesus selbst sagt sogar, ich nenne euch fortan nicht mehr Knechte, obwohl wir eigentlich Knechte sind. Sondern er nennt uns Freunde. Und so ist auch der Heilige Geist durch den Herrn Jesus als wie ein Freund uns zur Seite. Es sollte aber ständig eine bereitwillige Unterordnung da sein, eine Demut auch diesem Geist und letztendlich durch diesen Geist dem Herrn Jesus zu gehorchen. Wenn du mal die Apostelgeschichte lest, dann sehen wir ganz viele Stellen, wo der Heilige Geist geführt und geleitet hat, wo der Heilige Geist auch gesprochen hat. Wir sehen, dass der Heilige Geist nicht nur eine Kraft ist, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Wir glauben an den einen Gott, der sich in drei Personen äußert. Wir glauben an den dreieinigen Gott, an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Drei Personen und doch ein Gott und doch drei Personen. Das verstehen viele nicht. Es ist menschlich auch nicht unbedingt zu erklären. Aber der Heilige Geist kann auch sprechen, er kann auch führen und leiten. Und das tut er auch. Und er kann auch Türen öffnen, Türen verschließen. Und der Heilige Geist ist letztendlich, der einem jeglichen Kind Gottes auch Gaben zuteilt. Nämlich ganz persönlich, wie er will. Das sehen wir im 1. Korintherbrief. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte, was ja letztendlich nicht umsonst das Buch der Pneumatologie genannt wird oder das Buch des Geistes, dass hier vor allen Dingen der Heilige Geist wirksam ist und dass die ersten Jünger und der Apostel auch bereit waren, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und ihr Folge zu leisten. Und auch wir sollten immer wieder empfindsam sein und auf diese Stimme hören und auf die Führung des Heiligen Geistes achten. Da muss man nah mit dem Herrn gehen, man muss auch sein Wort lesen und verinnerlichen und dann kann der Heilige Geist einen auch durch sein Wort führen und kann einem vieles verdeutlichen. Und letztendlich ist es ja die Stimme und auch die Leitung unseres Herrn Jesus. Denn was sagt der Herr Jesus? In Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn wir die Stimme Jesu nicht mehr hören, dann sind wir irgendwie unempfindsam geworden im Glaubensleben. Das heißt nicht, dass du diese Stimme akustisch hörst, aber du vernimmst seine Führung, du vernimmst seine Leitung. Und du weißt doch manchmal ganz genau, was er von dir will. Ich möchte das nicht sagen, dass das immer ist, kann ich von mir auch nicht sagen, aber manchmal wissen wir ganz genau, was er will. Wenn wir auf ihn hören, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und der Heilige Geist, er will niemals irgendetwas anderes, als was der Herr Jesus oder der Vater im Himmel will. Die sind sich immer eins. Der Heilige Geist wird nie etwas anderes wollen, auch was im Wort Gottes geschrieben ist. Wenn jemand irgendetwas anderes behauptet und sagt, das hat mir der Heilige Geist eingegeben, muss sagen, das kann irgendjemand gewesen sein, aber der Heilige Geist kann es nicht gewesen sein, weil es nicht im Einklang mit dem Worte Gottes ist. Und das ist ganz wichtig, auch nicht um auf Irrwege zu kommen. Wenn wir also so auf den Herrn Jesus bzw. auf den Heiligen Geist und sein Wort ausgerichtet sind, so bringt der Apostel Paulus hier in Galater 5, Vers 16 zum Ausdruck, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Warum nicht? Weil man eigentlich so ganz dem Herrn anhängt und seinem Wort und einen letztendlich diese Lüste des Fleisches gar nicht so sehr interessieren. Und doch bedarf es eine beständige Wachsamkeit. Auch wenn wir im Geiste wandeln, kann es auch manchmal sein, dass wir plötzlich auf die Versuche und auf die Angriffe des Fleisches hereinfallen. Also ohne Wachsamkeit geht es auch nicht. Wenn wir jetzt mal hier in Galater 5, Vers 25 hineinsehen, hier gibt Paulus nochmal etwas Ähnliches weiter, aber er vertieft es vielleicht noch an dieser Stelle. Galater 5, Vers 25. Er sagt hier, wenn wir im Geiste leben, so lasset uns auch im Geiste wandeln. Das heißt, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir durch ihn leben, so sollen wir auch durch ihn wandeln. Und hier ist eigentlich vielmehr damit gemeint, dass wir in einem gleichmäßigen Gang mit dem Heiligen Geist vorangehen. Ja, man könnte sagen, oder manche Übersetzer geben es so weiter, dass man im Gleichschritt mit dem Heiligen Geist marschiert. Nicht hinterher und nicht voraus, sondern im Gleichschritt, so wie er es gibt. Der bekannte Missionsleiter und Buchautor Oswald Sanders, der inzwischen auch schon beim Herrn ist, der sagte hier zu Galater 5, Vers 25, wenn wir uns gemeinsam mit unseren gläubigen Geschwistern aufmachen, dann muss der Heilige Geist derjenige sein, der die Befehle gibt. Und wir müssen im Gleichschritt bleiben. Das erwartet man auch in einer Gemeinde. Letztendlich leitet nicht der Pastor die Gemeinde. Ja, es ist vielleicht die Person, die der Heilige Geist in Verantwortung gerufen hat. Aber letztendlich wird eine Gemeinde vom Heiligen Geist geleitet. Und wenn sie von der Autorität irgendeines Menschen geleitet wird, dann läuft etwas schief. Es muss durch den Heiligen Geist geleitet sein. Und der Heilige Geist benutzt natürlich verschiedene Ämter auch in der Gemeinde. Und so sagt Oswald Sanders, wenn wir uns gemeinsam mit unseren gläubigen Geschwistern aufmachen, dann muss der Heilige Geist derjenige sein, der die Befehle gibt. Und wir müssen im Gleichschritt bleiben. Und weiter sagt Sanders, im Geist wandeln bedeutet gewohnheitsmäßig weitergehen, entlang der Linie, die der Heilige Geist vorgegeben hat. In dieser Weise sollen wir im Gehorsam seiner Führung und in der Abhängigkeit seiner Macht wandeln. Nach den Aufforderungen in Galater 5, Vers 16 und 25 bedeutet dies, so sagt Sanders, dass wir den Heiligen Geist in allen Entscheidungen und Handlungen als Führer unseres persönlichen Lebens anerkennen sollen. Der Wandel im und durch den Geist erfordert zugleich einen bedingungslosen Gehorsam gegenüber seinen Eingebungen. Und auch sagt Sanders, wenn wir in unserem persönlichen Leben Fehler machen oder wenn bei einem gemeinschaftlichen Unterfragen die Beziehungen zu anderen gestört werden, dann heißt das, dass wir entweder die Leitung des Geistes nicht gesucht oder ihr nicht gehorcht haben. Eins von beiden. Wenn wir bei einem gemeinschaftlichen Unterfragungen die Beziehungen zu anderen gestört werden, dann heißt das, dass wir entweder die Leitung des Geistes nicht gesucht haben oder ihr nicht gehorcht haben. Muss man immer wieder schauen, wo hängt's und was ist los, dass manche Dinge vielleicht sich dividieren. Der erste Punkt war Wandel im Geist, kommen wir jetzt zu einem zweiten Punkt. Der Konflikt in dir, natürlich auch in mir. Zweitens, der Konflikt in dir. Wenn wir auf unseren inneren Konflikt schauen, wie dieser Afrikaner zu dem Missionar sagte, dass er meint, in ihm sind zwei Hunde, die gegeneinander kämpfen. So müssen wir tatsächlich auch als wiedergeborene Menschen, als Kinder Gottes bekennen und auch beachten, dass in uns tatsächlich zwei Naturen vorhanden sind. Das ist Tatsache und das ist Realität und die erfahren wir jeden Tag. Welche zwei Naturen? Ganz einfach, Fleisch und Geist. Diese zwei Naturen sind in jedem wiedergeborenen Menschen. Und das macht uns auch immer wieder zu schaffen. Da haben die Ungläubigen gar kein Problem damit, weil sie haben den Geist nicht in sich. Sie leben einfach im Fleisch weiter. Aber wir haben jetzt neues Leben bekommen durch Christus. Und das Fleisch möchte sich trotzdem noch behaupten. Und das ist unser Problem. Und was tun diese beiden? Wir lesen in Vers 17, das Fleisch gelüstet wieder den Geist. Und den Geist wieder das Fleisch. Hier ist ein Kampf tatsächlich in uns. Diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Sie streiten also wieder einander. Sie streben wieder einander. Sie sind schließlich Erzfeinde. Und wer meint, dass Fleisch und Geist jemals miteinander kooperieren werden, der täuscht sich gewaltig. Sie werden niemals miteinander kooperieren. Sie werden niemals miteinander im Einklang gehen. Sie werden auch niemals miteinander im Frieden harmonieren. Das geht gar nicht. Sondern sie stoßen sich einander ab. Ähnlich wie gleichpolige Magneten. Ich habe leider keine so schönen Magneten. Vielleicht habt ihr welche daheim, ich nicht. Ich hätte gerne welche mitgebracht. Probier's doch mal, wenn du einen starken Magneten hast, dann tu mal zwei Pluspole gegeneinander. Und wenn es ein richtig starker Magnet ist, die stoßen sich ab, oder zwei Minuspole. Und genauso muss man sich das vorstellen, Fleisch und Geist. Da geht's mal in die Richtung, mal in die Richtung. Und genau, welcher stärker ist, oder welchen wir vielleicht da mit unserer Kraft unterstützen, der gewinnt am Ende. Wir haben ja oft die Chance, uns auf die eine oder auf die andere Seite zu stellen. Fragen wir uns zuerst nochmal, was ist eigentlich das Fleisch? Das Fleisch. Ja, manches Mal wird es auch mit dem Leib bezeichnet, mit dem Sakros in Griechisch, aber das ist hier nicht gemeint. Das Fleisch wird allgemein bezeichnet als die gefallene Natur des Menschen. Die gefallene Natur des Menschen unter der Macht des Sündes, Sünde. So kann man das Fleisch bezeichnen. Jemand hat auch einmal gesagt, das Fleisch ist das Prinzip des Bösen im Wesen des Menschen. Der Verräter im Inneren, der mit den äußeren Angreifern sogar im Bunde steht. Wer hat völlig recht, wer das gesagt hat. Der Fleisch ist das Prinzip des Bösen im Wesen des Menschen, der Verräter im Inneren, der mit den äußeren Angreifern im Bunde steht. Und er sagt weiter, das Fleisch ist der Zunder, der sich an den Versuchungen des Teufels entzünden kann. Und so ist es auch, wenn wir darüber nachdenken. Das Fleisch ist der Zunder, der sich an den Versuchungen des Teufels entzünden kann. Welch eine treffliche Bezeichnung für die alte, in Sünde Natur gefallene Natur des Menschen. Das Fleisch ist der Zunder, der sich an den Versuchungen des Teufels entzünden kann. Wie gesagt, im wiedergeborenen Menschen sind beide Naturen zu finden, Fleisch und Geist, das ist bei jedem von uns vorhanden. Und eine friedliche Koexistenz zwischen beiden ist unmöglich. Das wird nie so sein, dass sie zusammen kooperieren. Und nun liegt es in der Verantwortung unseres Willens zu wählen, ob wir uns tatsächlich der Herrschaft des Heiligen Geistes ergeben oder ob wir uns auf das in Sünden durchdrungene Fleisch mit seinen sündigen Neigungen zur Sünde einlassen. Wir haben jeden Tag, ja, jede Stunde eigentlich die Wahl. Können wir überhaupt einen Einfluss gegen die Lüste und Versuchungen des Fleisches ausüben? Oder stehen wir dem machtlos gegenüber? Ich meine, Paulus sagt ja hier auch in Vers 17, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Manches Mal scheint es schon, als ob wir dem machtlos gegenüberstehen würden. Und doch fordert uns der Apostel Paulus dazu auf, im Geist zu wandeln, damit wir die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und jetzt, wie soll das geschehen? Ja, wir müssen zunächst auf die Grundlage zu sprechen kommen. Wo hört der Konflikt in dir und in mir auf? Wo kommt dieser Konflikt auf die Strecke? Was ist die Grundlage? Sicherlich wisst ihr das alles, alle. Die Grundlage ist nichts anderes als das Kreuz. Oder das, was am Kreuz geschehen ist. Denn dort am Kreuz hat unser Herr Jesus die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt. Dort am Kreuz hat auch unser alter Mensch, das heißt unser Fleisch, ein Ende gefunden, als es mit Christus gestorben und mitgekreuzigt wurde, als wir an den Herrn Jesus geglaubt haben. Dort am Kreuz wurde das Fleisch und der alte Mensch in den Tod gegeben. Jesus hat mit seinem Leiden und Sterben, ja mit seinem Vergießen seines kostbaren Blutes für deine und meine Sünden bezahlt. Und wie gesagt, wenn wir an ihn glauben, dann sind wir mit ihm gestorben, mit ihm begraben und auch mit ihm auferstanden. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn ihr schon bei einer Taufe dabei gewesen seid, oder bei Taufen in unserer Gemeinde, oder bei biblischen Taufen, dann wisst ihr das. Bei jeder Taufe bezeugen wir das, dass der alte Mensch mit Christus gestorben ist. Und das ist Tatsache. Und was noch? Der Mensch wird untergetaucht, er kommt ins Wasser runter. Er wird mit Christus begraben. Und was geschieht nach dem Begrabensein? Er kommt wieder hervor. Auferstanden zu neuem Leben. Und Gott bestätigt uns, dass das mit dir und mit mir geschehen ist. Und wenn sich jetzt das Fleisch mit seinen Lüsten wieder regen will, was sollen wir dann tun? Was würdest du jetzt antworten? Ich möchte jetzt nicht die Frage in den Raum stellen, aber kann sich jeder für sich ausdenken. Was tust du, wenn sich das Fleisch mit seinen Lüsten wieder regen will und dich womöglich zur Sünde überführen will? Dann müssen wir nichts anderes tun, als daran festhalten, was real geschehen ist. Mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Wir haben das neue Leben bereits. Wir sollen jetzt darin wandeln. Also wenn sich jetzt das Fleisch und die Sünde wieder regen will, so sollen wir uns dafür halten, dass wir dafür tot sind. So einfach. Lesen wir hierzu Römer 6, Vers 11. Schlagt es mal bitte auf mit mir. Römer 6, Vers 11. Also die Bibel verschweigt es nicht, dass das Fleisch sich immer wieder regen will und dass wir da manchmal in Kämpfe und Konflikte kommen. Das verschweigt uns die Bibel nicht, aber sie gibt uns auch eine Lösung und das ist das Schöne. Und da müssen wir manchmal gar nicht so sehr kämpfen. Ja, vielleicht widerstehen einfach. Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebet in Christus Jesus, unserem Herrn. Kannst du dich für tot halten, wenn wieder Lüste an dich herantreten, wo du gemeint bist, das kommt vom Fleisch? Halte dich einfach dafür, dass du für diese Sache tot bist. Und wie reagiert ein Toter? Hast du schon mal überlegt, wie reagiert ein Toter? Hast du einen Toten schon mal etwas gefragt? Bist du schon mal neben einer Leiche gewesen? Wahrscheinlich jeder von uns. Hast du die Leiche schon mal was gefragt? Vielleicht sind auch manchmal viele Fragen offen in Trauerfällen und dass man Sterbefälle nicht schwer verkraften kann, das ist oft so. Und man fragt, ja, was ist mit ihr jetzt und dass du uns so schnell verlässt und all diese Sachen. Aber wir wissen ja, es ist alles in Gottes Hand. Aber wenn du schon einen Toten etwas gefragt hast, hast du eine Antwort bekommen? Der Tote liegt im Sarg. Er liegt da. Du kriegst keine Antwort. Und das ist oft, was Menschen auch oft so an die Wand fahren lässt. Da liegt ein Tod und du kannst ihn nichts mehr fragen. Du kannst keine Antwort mehr von ihm bekommen. Und genau so, von solch einem Toten spricht Paulus hier in Römer 6, Vers 11. Wenn du auch einen Toten beschimpfen würdest, was er doch für ein schlimmer Mensch ist und was er alles gemacht hat, wenn du ihn reizen würdest, würde er böse darauf reagieren? Es würde einfach alles abprallen, er kann es nicht mehr aufnehmen, es würde keine Reaktion kommen. Wenn du einen Toten zu irgendwelchen Sünden noch verführen willst und ihm alles Mögliche plausibel machen würdest, was er jetzt noch alles tun könnte, würde er darauf reagieren? Nein, da kannst du einen ganzen Tag ihm alles Mögliche aufzeigen, was er noch tun könnte. Ein Toter wird nicht mehr darauf reagieren, sonst wäre er schließlich auch nicht tot. Und genauso sollen wir uns letztendlich gegenüber dem Fleisch und seiner Verführung zur Sünde verhalten. Ich habe mit dir nichts mehr zu schaffen. Ich bin für dich gestorben. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebet in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wenn wir unseren Herrn Jesus lieben, dann möchten wir ihn nicht ständig betrüben. Denn wenn wir sündigen, dann betrüben wir seinen Geist, den Heiligen Geist, natürlich auch unseren Herrn. Und wenn wir ihm Freude bereiten wollen, dann versuchen wir möglichst mit ihm zu wandeln. Das heißt nicht, dass es einmal Ausrutscher geben kann. Keiner ist vollkommen. Wir werden auch, solange wir hier auf Erden sind, immer wieder irgendwelche Sünden tun, weil wir nie völlig sündlos sein werden. Aber wir sollten uns bemühen, in der Heiligung zu leben. Das aber letztendlich nur, indem wir diese verkehrten Dinge ablegen und auf das Fleisch nicht mehr reagieren. Das ist eigentlich so einfach. Natürlich kann es auch eine Überwindung sein, auch ein sich zusammenreißen und sagen, ich will das jetzt nicht tun. Ich habe es vielleicht schon oft genug getan und habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass es auch anders sein könnte. Verkehrt reagiert oder verkehrte Dinge getan. Aber wir können es letztendlich nur tun oder Sieg bekommen, wenn wir uns für tot halten. Wir gehen nachher noch mehr auf den Sieg ein. Jedenfalls haben wir uns erst in einer Predigt im Mai daran erinnert, was der Herr Jesus zu uns sagt. Und der Herr Jesus fordert uns auch auf, wieder eine Forderung: Bleibet in mir. Bleibe in mir. Und das eigentlich auch zu jeder Zeit. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, nach Johannes 15,5. Das ist sein Gebot. Und getrennt von mir, das heißt, wenn wir in Sünden wandeln, da wird nichts geschehen. Gelöst von ihm können wir nichts Geistliches vollbringen. Und wenn wir im Fleische wandeln, dann kann auch keine Frucht von dem Herrn Jesus aus uns hervorgehen. So einfach ist das. Denn ein Wandel im Fleisch bedeutet eben nicht im Herrn zu wandeln, nicht im Geist zu wandeln. Welch eine wichtige Sache. Doch letztendlich auch wirklich eine Frage unseres Wollens. Und auch eine Frage, inwiefern wir unseren Herrn Jesus wirklich lieben. Es ist eine Frage der Liebe und auch eine Frage der Vertrautheit zu deinem und meinem Herrn. Und wenn wir eine Person wirklich lieben, wenn du den Herrn Jesus wirklich liebst, dann willst du es wahrscheinlich auch nicht mit ihm verscherzen. Ich auch nicht. Und vielleicht haben wir das schon öfters getan, als dass wir denken. Und schließlich gehen aus dem Wandel mit dem Herrn Jesus auch so wunderbare Dinge hervor, die uns Paulus hier in Galater 5, Vers 22 zeigt. Das sind nun mal einige Früchte, die aus einem Leben im Geist hervorgehen. Lesen wir hier wieder in Galater 5, Vers 22. Wer möchte das nicht jeden Tag? Diese wunderbare Früchte dieser Traube, die uns Paulus hier vorstellt. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Die Liebe steht an erster Stelle. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut oder auch Enthaltsamkeit, was Selbstbeherrschung ist. Das sind eine wunderbare Sachen. Und wenn diese Sachen auch unter Geschwistern sind, das ist etwas Herrliches. Und im Gegensatz hierzu zeigt uns Paulus die Werke des Fleisches auf. Lesen wir hierzu den Vers 19 bis 21. Hier zeigt er uns zunächst grobe körperliche Sünden auf. Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit und Ausschweifung. Grobe körperliche Sünden. Wir lesen aber auch von gewissen okkulten Praktiken und auch von falscher Anbetung, wie zum Beispiel Götzendienst und Zauberei. Da steht nicht der Herr im Vordergrund. Da wird etwas anderes verehrt und angebetet. Oder wir lesen auch von bösen Dingen oder von einem bösen Wesen wie Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn und Zank. Und wir lesen auch von Uneinigkeiten und deren Taten wie Zwietracht, Spaltungen, Neid und Mord. Und wir lesen auch von sinnlichen Zügellosigkeiten wie Trunkenheit, Gelage, womit natürlich Schlemmerei und Fressen gemeint ist und dergleichen. Und das sind Werke des Fleisches. Und das sind erschreckende Werke. Und so sollten auch wir uns immer wieder anhand solch eines Kataloges prüfen, was vielleicht auch aus uns alles hervorgeht. Oder was nicht aus uns hervorgeht. Es ist gut, wenn wir auch uns hier den Spiegel einmal gründlich vor Augen halten. Die Werke des Fleisches. Und Vielleicht geht es auch manchmal so schnell, dass man denkt, ja, wenn dies oder jenes vorkommt, das ist halt so. Wird nicht alles vorkommen, aber manches, ja, kommt halt immer wieder vor, aber mei. Man hat sich vielleicht auch schon dran gewöhnt. Aber wisst ihr, der Heilige Geist gewöhnt sich nie daran, auch unser Herr Jesus nicht. Er möchte, dass die Dinge ausgeräumt werden, dass wir Sieg haben über diese Werke des Fleisches und dass wir immer mehr in Galater 5, Vers 22 hineinkommen, in dieses wunderbare, liebliche Wesen. Ihr Lieben, ist es nicht auch ernüchternd, dass ein Kind Gottes, das auch im Geist lebt und vielleicht auch im Geist wandelt, letztendlich fähig ist, all diese Dinge hier in Galater 5, Vers 19 bis 21, diesen Sündenkatalog zu tun. Du und ich, wir sind zu allem fähig, was hier geschrieben steht. Und das muss uns immer wieder wachrütteln, dass wir nah beim Herrn bleiben, dass wir uns auf ihn ausrichten. Und dass wir auch nicht das eine schlimmer einordnen als das andere. Alle Dinge sind schlimm, die hier geschrieben stehen. Kann ich sagen, ja, ich tue ja vielleicht nicht jemanden morden oder ich bin nicht immer zornig, aber dafür trinke ich gerne oder ich lebe in Hader mit jemand oder irgendetwas anderes. Alle Dinge sind schlimm. Man kann nicht das eine mit dem anderen aufwiegen. Ja, das ist ja nicht so schlimm wie das andere. Der tut ja die schlimmeren Dinge als ich. Wir müssen alles für schlimm halten. Es ist alles schlimm. Und es sind alles Werke des Fleisches. Und nichts von dem will Gott, dass das in unserem Leben zu finden ist. Und wenn es zu finden ist, ist zu wünschen, dass wir immer mehr Sieg darüber bekommen. Auch ein Kind, ein kleines Kind, das das Laufen lernt, wisst ihr ganz genau, das kann auch nicht von heute auf morgen vollkommen gehen. Das steht mal auf und fällt wieder hin. Das weiß Gott auch. Wenn wir Versuche machen, im Sieg zu leben, dann können wir auch wieder hinfallen. Das ist möglich. Aber dann gilt es auch wieder aufzustehen. Weiter das Laufen zu lernen. Und vielleicht auch mal das Rennen zu lernen und stabil darin zu werden. Und wir müssen schon immer mehr auf die Seite des Sieges kommen. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, der Sieg. Das erste war Wandel im Geist, zweitens der Konflikt in dir und drittens der Sieg. Durch den Sieg unseres Herrn Jesus am Kreuz sind wir heute fähig, in diesem Sieg zu leben. Wandelt aber im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Jedoch möchte ich es noch einmal betonen, wir dürfen nicht der Illusion verfallen, dass wenn wir auch im Geiste wandeln, gegen die Verlockungen des Fleisches unempfindlich sind. Wenn in dieser Stunde sagt, wow, jetzt weiß ich, dass ich im Geist wandle, kann es eigentlich falsch und die nächste Stunde in den Keller runter. Das ist möglich. Und vielleicht werden wir manchmal viel schneller stolz, als dass wir denken. Ha, jetzt haben wir es aber gepackt, jetzt sind wir aber oben. Und Gottes Wort sagt, wer dünkt zu stehen, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Fallen ist fortwährend möglich. Wir sind niemals völlig unempfindlich gegen die Verlockungen des Fleisches. Wir sollen immer wachsam sein. Wenn wir aber vom Heiligen Geist erfüllt sind, so übernimmt er letztendlich auch die Herrschaft über unsere Persönlichkeit. Und das ist etwas Wunderbares. Und doch sind wir auch in der Herrschaft des Heiligen Geistes noch nicht völlig von unserem Menschsein und von unserem gefallenen Leib der Sünde gelöst. Der ist immer noch da, die Sünde ist immer noch gegenwärtig. Und die Lüste des Fleisches wollen immer wieder zur Auswirkung kommen. Durch das Wirken des Geistes jedoch sind wir in der Lage, eben nicht mehr darauf einzugehen. Und hoffentlich geschieht das immer mehr. Und seid auch darin getrost. Du kannst wirklich darin getrost sein. Denn Gott hat dich hier nicht in einen Kampf hineingestellt, in dem du alleine bist. Wir sind in diesem Kampf nicht alleine. Gott hat uns in diesem Kampf nicht uns selbst überlassen. Nein, denn wir haben einen mächtigen, ja den mächtigsten, unsichtbaren Verbündeten. Einen Verbündeten, der immer treu ist und auf den wir uns immer verlassen können. Und damit meine ich den Heiligen Geist. Er ist immer da. Er ist unser Beistand. Er ist unser Ratgeber. Er ist auch unser Erzieher. Er ist immer da, um uns auch zu helfen, wenn wir in Sündennot geraten. Und der Heilige Geist steht immer in Beziehung zum Herrn Jesus. Und es ist eben so wichtig, ihm möglichst ergeben zu sein und unter seiner Herrschaft und in seiner Fülle zu leben. Ja,
hängt es davon ab, wie wir uns fühlen, ob wir die Fülle des Heiligen Geistes haben oder nicht. Nein, manchmal fühlen wir gar nichts davon, ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind oder nicht. Es hängt aber viel davon ab, ob wir die Liebe unseres Herrn Jesus erkennen. Epheser 3, Vers 19 sagt, und die Liebe Christi erkennet. Schau immer wieder auf den Herrn Jesus und erkenne ihn in seiner ganzen Liebe, was er dir täglich alles zukommen lässt. Aber auch wenn er dich in Erziehung nimmt, sei ihm dankbar dafür. Die Liebe Christi erkennet, die durch alle Erkenntnis übertrifft. Und dann heißt es in Epheser 3, Vers 19, auf dass ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Du erlebst eine Fülle, wenn du auf den Herrn Jesus schaust und ihm dankbar bist und ihn liebst. Erkennst du eigentlich täglich, wie sehr du von ihm geliebt bist? Erkennst du seine Liebe und sein Wirken in seinem Wort? Aber auch im Alltag, wo er dir immer wieder so treu zur Seite steht und dir in so vielen kleinen Dingen hilft, die du hier gar nicht erwähnen würdest. Und da bin ich so froh, dass es der Herr tut. Selbst Bewahrung auf den letzten Kilometern, wenn man vom Urlaub zurückkommt. Es ist so wunderbar, solche Dinge zu erleben. Natürlich hängt auch viel davon ab, ob man mit dem Heiligen Geist erfüllt ist oder erfüllt wird, wenn man auch mit seinem Wort Umgang hat. Ich kann ganz schlecht mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, wenn ich mit dem Wort Gottes keinen Umgang habe. Ich sage, ja, das kann ich jetzt mal 3 Tage auf die Seite legen, das ist nicht so wichtig. Ich kann auch nur beten und so. Zur Not ist schon auch mal möglich, mal kurze Zeit auszusetzen im Wort, aber das ist nicht das Normale. Der Heilige Geist will, dass du dich mit Gottes Wort beschäftigst. Er will, dass du erfüllt wirst auch mit dem Wort Gottes. Und dann ist auch die Fülle des Geistes auch da. Die kooperieren ganz eng miteinander, Wort Gottes und Heiliger Geist. Das ist natürlich eine große, große Gefahr in unserer heutigen Zeit. Und ich denke, wir überschätzen das alle, ich manchmal auch. Wir haben heute alle Möglichkeiten und Zugänge zu den Medien. Und man kann sich heute überall den Medien bedienen. Ganz egal, wir haben überall Radios, wir haben Fernsehen, wir haben Internet, wir können uns überall den Medien bedienen. Natürlich, manche ist am Arbeitsplatz und muss den ganzen Tag das Radiogedudel hören. Kann man sich auch nicht überall allem entziehen. Wir sind leider noch in dieser Welt. Aber was geschieht, wenn du dich ständig von den Medien beeinflussen lässt? Das muss gar nichts Schlimmes sein. Das können auch Dokumentationen sein, das können Nachrichten sein, das können die Tagesthemen oder sonst was sein, wenn man sich zu viel mit diesen Dingen beschäftigt und einlässt. Was für eine Stimme hören wir denn da? Ist das die Stimme des Heiligen Geistes? Das ist die Stimme dieser Welt. Das ist die Stimme des Geistes dieser Welt. Und ihr wisst, wer der Fürst dieser Welt ist, das ist der Teufel. Hier ist nicht Gottes Geist am Werk. Natürlich müssen wir auch informiert werden. Ich will mich nicht vollständig gegen Medien aussprechen. Aber liebe Geschwister, wir müssen vorsichtig sein mit den Medien. Sehr, sehr vorsichtig. Denn da hören wir die ganze Zeit auf den Geist dieser Welt. Und dieser Geist möchte sich natürlich mit deinem Fleisch verbünden und auch all die Sorgen und die Unheim und die Probleme dieser Welt in dein Herz hineintragen. Und du quälst dich manchmal mit Dingen herum, die gar nicht sein müssten. Gott will das gar nicht von dir. Und der Glaube schwindet und auch der Heilige Geist kommt auf den Tiefstand, weil der Geist dieser Welt so groß steht. Und die Probleme und die Dinge, die in dieser Welt vorkommen. Oder auch die Unterhaltung dieser Welt. Was es auch immer sein möge. Und so ist es wichtig, dass wir auch da ganz konsequent sind und möglichst sparsam mit den Medien umgehen. Dass wir nicht von der falschen Stelle beeinflusst werden und uns dann wundern, dass wir irgendwie geistlich nicht vorwärts kommen. Da würden wir uns auch wiederum selbst betrügen. Schlussendlich müssen wir auch bedenken, dass ein Wandel im Geist ohne Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort nicht möglich ist. Ein Wandel im Geist ist nur im Gehorsam möglich. Wenn ich gegen Gottes Willen rebelliere, da kann ich nicht im Geist wandeln, das geht gar nicht. Wenn ich den Willen Gottes nicht für mein Leben akzeptiere, dann ist es nicht möglich, im Geist zu wandeln. Und logischerweise kann daraus auch kein Siegesleben hervorgehen. Ich möchte zum Schluss kommen.
eure Aufmerksamkeit nicht überstrapazieren. Aber zum Abschluss möchte ich noch ein Beispiel aus einer erfundenen Geschichte weitergeben. Es ist keine reale Geschichte, es ist eine erfundene Geschichte von einem gewissen Jack London. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel White Fang. Und in diesem Buch beschreibt er ein Tier, das halb Wolf und halb Hund war. Und dieses Tier heißt White Fang. Und eines Tages verirrte sich dieses Tier, dieser halbe Hund und halbe Wolf, namens White Fang, in einem Hühnergehege. Und was tat dieses Tier, halb Hund, halb Wolf? Er tötete sämtliche Hühner. Und ihr könnt euch vorstellen, der Besitzer war darüber sehr, sehr verärgert. Das war schlimm, dass seine Hühner getötet wurden. Doch der Besitzer von White Fang, der Besitzer, der auch der Abrichter von White Fang war, sicherlich konnte er auch Hunde und solche Tiere gut abrichten, der sagte zu dem Besitzer des Hühnergeheges: Ich garantiere Ihnen, dass White Fang einen ganzen Nachmittag im Hühnergehege verbringen wird und kein einziges Huhn töten wird. Oh, ein großes Versprechen. Aber der Tag kam, der Test hatte begonnen. Und White Fang war wieder im Hühnergehege. Viele Hühner um sich herum. Und die Lust kam hervor, wieder die Hühner zu töten. Die Lust in dem Tier war groß und es ging schon auf die Hühner los. Die Lust wollte in diesem Tier zur Geltung kommen. Doch da rief der Besitzer und Abrichter White Fang zurück. Hat ihn ermahnt und hat laut diesem Tier gerufen. Und es wiederholte sich so fortwährend über mehrere Stunden, bis sich der innere Drang des Tieres auf das Hören, auf die Stimme seines Herrn letztendlich erschöpft hatte. Ja, die Lust hatte abgenommen, weil ständig der Herr gerufen hatte. Und zum Schluss schlief White Fang mitten unter den Hühnern ein. Es hat ihm gar nichts mehr ausgemacht, dass er mitten unter den Hühnern ist. Die Lust des Tötens war weg. Und als er aufwachte, gähnte er und sprang aus dem Hühnergehege einfach hinaus. Die Versuchung hatte keinerlei Macht mehr über ihn. Jetzt die Frage, woher kam White Fangs Sieg über seine Wolfsnatur? Der Sieg kam von der bezähmenden Kraft der Stimme seines geliebten Herrn. Und wisst ihr, ganz ähnlich ist es eigentlich bei uns. Empfindsamer Gehorsam gegenüber der Stimme des Heiligen Geistes bringt uns Sieg. Es macht uns müde gegen die Sünde und am Ende lassen wir sie. Doch bitte beachten wir, hierbei geht es nicht einfach um ein Aufschieben oder um eine Verdrängung der Versuchung. Und wenn man später vielleicht wieder eine Chance hat, dann lässt man die Sünde doppelt gewähren. Nein, es geht hier vielmehr um eine Gegenwirkung, um eine Gegenmacht. Es geht hier um ein viel größeres und höheres Gesetz. Es geht um den Sieger und um seine Macht. Und genau das finden wir auch in Römer 8, Vers 2. Wer noch mit mir zurückblättern will zum Römerbrief, schauen wir uns kurz noch diese eine Stelle an, Römer 8, Vers 2. Das ist genau das, wenn wir immer wieder vom Herrn gerufen und beeinflusst werden, dann werden wir letztendlich vom Einfluss der Sünde frei. Römer 8, Vers 2, hier heißt es: Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Die Versuchung kann immer wieder da sein, das verschweigt die Bibel nicht. Aber der Herr wird dich immer wieder rufen und sagen: Tu es doch nicht. Und mit diesem Vers möchte ich die Predigt abschließen. Unser Thema hatte geheißen: Wandle im Geist. Hierzu hatten wir uns drei Punkte angesehen. Erstens, wandle im Geist. Zweitens, der Konflikt in dir. Drittens, der Sieg. Und lass uns einfach heute wieder neu dieser Aufforderung aus Gottes Wort nachkommen. Wandle im Geist. Und wenn wir im Geist wandeln, so wandeln wir in Jesus. Und wenn wir in Jesus wandeln,
so wandeln wir im Sieg. Denn der Sieg liegt nicht in uns, sondern in unserem geliebten Herrn. Und das hat wiederum zur Folge, dass wir den Lüsten unseres Fleisches nicht mehr gehorchen müssen. Amen. Beten wir. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir immer mehr dein Gesetz uns vor Augen halten dürfen, das Gesetz des Geistes und des Lebens. Wir danken dir, dass du uns das auch heute wieder neu vor Augen gestellt hast. Und du weißt, Herr Jesus, mit welchen Lüsten des Fleisches oder mit welchen sündhaften Neigungen jeder von uns zu kämpfen hat. Du weißt, wo wir uns leicht tun, du weißt aber auch, wo wir uns schwer tun. Und da möchten wir beten, Herr, und möchte auch ich, Herr, für jeden Einzelnen einstehen, auch heute Morgen, dass du, Herr, Gnade schenkst zum Sieg. An dir liegt es ja niemals. Wir sollen nur, Herr, dein Wort und deine Gebote, ja dein Gesetz befolgen. Und dafür möchten wir beten, Herr. Und dass es nicht ein großer Kampf ist, sondern einfach ein ganz bewusstes Ja zu dir und Nein zu den Lüsten des Fleisches. Wir möchten dir danken, dass du uns hilfst, uns auch dem Fleisch gegenüber und deren Sünden für tot zu halten. Wir möchten dich preisen, Herr, dass du uns begleitest, auch an diesem Tag und auch in die neue Woche hinein, und dass du, Herr Jesus, uns auch diese Worte, die wir heute gehört haben, in Erinnerung rufst, dass wir uns dieser Aufforderung stellen, wandelt im Geist und wir erleben dürfen, Herr, wie du wirkst. Wir preisen dich und beten dich an, in dem Namen Jesu. Amen.